Willkommen beim Retina-Cast.
Hallihallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe eures Lieblingsserien-Podcast, dem Retina-Cast. Es geht um wieder mal eine epische Serie, die schon ein bisschen älter ist. Nichtsdestotrotz müssen wir die einfach mal besprechen, weil es muss einfach, Punkt.
Ne? Weil es geht.
Nee, nicht nur weil es geht, weil es einfach Pflicht ist. Wir also müssen. Das gehört einfach, jeder sollte diese Serie gesehen haben, um egal ob er sie gut findet oder nicht, aber gesehen haben muss man die einfach. Wir haben auch ein paar Leute, die die Serie blöd finden hier heute. Außerdem haben wir so viele Leute, dass wir nicht genug Mikrofone haben. Wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Mit dabei sind, oder nee, hier ist der Untertitel, You Can't Take the Sky From Me. Diesmal der Untertitel dieser Ausgabe vom Retina-Cast. Und heute dabei sind Flydi.
Hallo.
Jan.
Hallo.
Marcel.
Hallo.
Hades.
Jo.
Und Helena.
Hallo.
Ja, und wir müssen ja nicht groß erklären. Ich hoffe, die letzte Sendung hat euch gefallen und ihr guckt ab und zu mal auf retinacast.de vorbei, wenn ihr es nicht schon längst abonniert habt und einfach automatisch auf eure MP3-Player fällt.
Genau, und votet es hoch auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Genau.
Und unterstützt uns und gebt uns Kommentare und ja.
Genau. Dann mal zu Firefly. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Wir haben schon gesagt, dass es gar nicht mehr weitergeht. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen ist es so, ist es abgeschlossen und doch nicht abgeschlossen. Aber vielleicht erstmal, ja, welches Studio hat es produziert? Wer hat es produziert?
Ich lese einfach vor aus Wikipedia. Nein. Es wurde produziert von Fox. Ich nehme mal an, das ist ein Sender.
Ja.
Vielleicht weiß jemand besser Bescheid als ich. Geschrieben auf jeden Fall von Joss Whedon, den man vielleicht kennt, weil er einfach extrem eine Fanbase hat als, was ist das deutsche Wort für Director? Regisseur. Und auch als Drehbuchautor. Gelaufen ist die Serie von 2002 bis 2003 und wurde dann nach 13 Folgen abgesetzt. Weiß jemand, was genau eigentlich der Grund war?
Soweit ich weiß, waren die Einschaltquoten gar nicht so gut. Die haben dem anfangs keine gute Sendezeit gegeben und dann hat man eben keine Chance gegeben.
Ja, dumm gelaufen.
Genau, es gab dann nachträglich eben Erfolg über DVD-Sales mit dem Fandom, über das sich wahrscheinlich Pleidi dann noch aufregen möchte. Und es gab dann am Ende noch, später noch einen Kinofilm, Serenity, der sozusagen spielt nach den imaginären 15 Staffeln Laufzeit, so, das wäre dann die letzte Doppelfolge gewesen sozusagen. Also einfach, es ist ein Kinofilm,
quasi,
aber
einfach Deckel drauf.
Genau, er beendet die Storylines teilweise auch echt relativ drastisch.
Brachial.
Spoiler.
Nicht. Ja.
Ja, die Serie ist ja wie schon leicht in den letzten Sätzen angekündigt sehr polarisierend. Wir haben hier auch Flydi, der da gestern zu einer sehr interessanten Interpretation der Serienqualität gekommen ist. Wir haben Helena da, die sehr begeistert ist von der Serie. Wir haben Jan hier. Ich weiß nicht, auf welcher Seite stehst du?
Ich bin eigentlich auch Fan, weil das ist nämlich ein Genre, was ich sehr mag, mit einem Genre, das ich eigentlich nicht leiden kann, sehr gut verheiratet, so dass man es genießen kann.
Marcel?
Ich finde es gut. Ich trage zwar ein Firefly-T-Shirt im Moment, aber ich würde mich jetzt nicht als Fanboy bezeichnen. Da weiß ich zu wenig. Aber ich finde es gut.
Ja, Helena, gib uns doch mal einen kurzen Abriss. Was ist denn das Setting von Firefly? Um was geht es so im Groben? Die allumfassende grobe
Zusammenfassung. Die Serie spielt in der Zukunft, ich glaube, mehrere hundert Jahre und 500 Jahre, genau. Und es gibt ein neues Sonnensystem, weil die Erde, die mal war, Earth That Was, konnte nicht mehr länger die ganzen Leute ernähren, sozusagen. Die sind aufgebrochen, ein neues Sonnensystem mit vielen, vielen Planeten, die terraformt wurden. Und da leben jetzt alle möglichen Leute und es gibt eben verschiedene Kultureinflüsse. einmal eben so diesen amerikanischen Space-Western und dann aber auch das ganze Chinesische, was ein bisschen reinspielt. Also Geflucht wird zum Beispiel immer auf Chinesisch und auch so von der Deko ist es so ein Mix aus Western und asiatischer Kultur teilweise, also eine ganz neue Richtung.
Also die Richtung, das ist auch so der Style, das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Was mir da nur aufgefallen ist, ging auch neulich durchs Internet, war, dass für eine Serie, wo so stark auf asiatische Kultur aufbaut, spielen dann doch recht wenig Asiaten mit.
Tatsächlich schon, ja.
Aber um mal dieses, falls es tatsächlich jemanden gibt, der das noch nicht kennt, um es vielleicht so zu verdeutlichen, um was es da geht, einfach vom Stil her. Es gibt, glaube ich, in dem Kinofilm, wenn mich nicht alles täuscht, ganz am Anfang eine Szene, wo jemand eben in so einem Saloon sitzt mit so einem Eisenbecher und er isst dann halt mit Stäbchen aus so einer chinesischen Schale und dann gibt es natürlich den Kampf in der Bar und er fliegt eben durch ein Fenster und es zerbricht nicht, weil es holographisch ist. Und ich finde, in dieser Szene hat man schon ganz gut so die Grundlagen des Stils einfach schon mal dargelegt. Es ist Western, aber eben mit Science-Fiction und so ein bisschen asiatischer Kultur.
Und es ist nicht so ganz typischer Alien-Science-Fiction. Es gibt nämlich eigentlich nur Menschen. Es gibt noch die Reavers, aber das sind auch eigentlich Menschen. Und es gibt jetzt nicht irgendwelche komischen Alien-Tiere oder Alien-Pflanzen oder weiß der Himmel was, sondern es spielt halt einfach nur in der Zukunft. Es gibt jetzt auch keine Lichtgeschwindigkeit, sondern wenn man von Planeten zu Planeten muss, dann dauert das halt einfach mal 3 Wochen. Und
das ist immer noch eine ganz ordentliche Zeit.
Das kommt drauf an, wie weit die Planeten auseinander liegen.
Ich glaube, es gibt auch gar keine relativistischen Effekte, werden jedenfalls nicht erwähnt. Also theoretisch würden sie mehrere Jahre brauchen, aber ich denke, da hat man sich dann ein bisschen
das wird einfach übergangen.
Angepasst.
Oder so.
Ja, sehr kurze Serie, sie fliegen auf 2 Planeten, dann sind alle tot.
Nee, also was auch sehr interessant ist, die Charaktere in der Serie. Also das fängt mal an, da haben wir den Captain Malcolm Reynolds von der Firefly. Das ist alles ziemlich bunt zusammengewürfelt. Dann gibt es da noch den Companion, der mit auf dem Schiff drauf ist, ich weiß nicht.
Also die Begleiterin quasi. Ja. Es ist eigentlich eine Prostituierte, wenn man so will. Eine Prostituierte in der Zukunft, von der man auch so ein bisschen mitbekommt, dass sie das tatsächlich auch studiert hat. Finde ich sehr interessant, dass man dann in der Zukunft Prostitution studieren kann. Ja.
Och, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Muss man nur mal die Lehren von Kamasutra angucken.
Ja.
Dann, ja, ein Priester ist natürlich auch noch an Bord.
Ja.
Wir haben den sie Jane nannten. Und was die Serie wahrscheinlich auch mit, das ist meine Verschwörungstheorie, den Kragen gekostet hat, Summer Glau spielt regelmäßig mit.
Ja, also wir haben da schon so ein Muster gefunden, dass irgendwie so alle Serien, in der sie mal eine tragende Rolle spielt, dass die irgendwie abgesetzt werden aus unerfindlichen Gründen. Also das war jetzt bei Firefly der Fall, das war bei Dollhouse der Fall, das war auch
Sarah Connor Chronicles.
Genau, bei Terminator, The Sarah Connor Chronicles war es der Fall, ja.
Sie hat einen ordentlichen Track Record.
Ja. Auf jeden Fall, wobei die Serien, in denen sie mitspielt, die sind normalerweise eigentlich echt gut. Also die ich mir gern angeguckt habe. So, da fand ich es ein bisschen schade, dass sie abgesetzt werden. Aber ja.
Wobei es bezieht sich, glaube ich, dann nur auf tragende Rollen, weil den Chuck spielt sie ja auch mit.
Ja. Also darum ja tragende Rollen, weil ich weiß, ich habe selbst Chuck noch nicht geguckt und habe keine Ahnung, was die da spielt. Aber
ach so, 2-3 Folgen lang schon.
Okay. Nein.
Vielleicht hat es auch was mit Joss Whedon zu tun, dem passiert das ja anscheinend auch öfters. Also Dollhouse hat er ja auch, glaube ich, geschrieben.
Wobei Buffy ganz schön lange überlebt hätte. Ja,
aber da hatte ich ja,
hat glaube ich,
nicht mehr so total beschäftigt.
Aber Joss Whedon als Produzent.
Das ist die Kombination, die machen. Das sind einfach zusammen, kann man die einfach sofort canceln.
Ja, die ganze Serie ist auch ein bisschen um einen schon wohl etwas länger schwelenden Konflikt der Browncoats gegen die Alliance aufgebaut. Da kriegt man so vorne zu während der Serie immer ein bisschen mit, ja, dass der auch eine oder andere Charakter da dann verzwickt ist und es war dann immer ein bisschen zu...
Ja, gerade auch in der ersten Folge, die überhaupt, Marcel hat vorhin erzählt, die wurde gar nicht ausgestrahlt, weil die zu lang war, aber die erste Folge, die man so auf DVD bekommt, ist eigentlich eine Doppelfolge und da sind halt die ersten paar Minuten spielen halt auch auf einem Schlachtfeld, wo man so am Anfang der Serie noch gar nicht weiß, wer da jetzt gerade gegen wen kämpft. Ja.
Es ist die Vorgeschichte, also die Serie spielt sozusagen in den Nachwehen eines Bürgerkriegs, der sich abgespielt hat zwischen den inneren Planeten und der Allianz, die sozusagen so ganz vage faschistisch sind, aber auch nicht wirklich böse, die wollen einfach nur Zentralregierung und irgendwie ihren Frieden, und den äußeren Planeten, die so ein bisschen die Siedler und der Wilde Westen sind, die Browncoats, die sich dann mit denen eben um Unabhängigkeit geprügelt haben und allerdings verloren haben.
Ja, also man muss halt auch sehen, diese Welt, die ist praktisch um diese inneren Planeten rum angeordnet, wo dann eher so moderne Zeiten und Reichtum und so herrscht, wo dann auch die Allianz das Sagen hat, und weiter außen gibt es dann halt so diese Planeten, wo dann halt so, wie du schon gesagt hast, der Wilde Westen spielt, in denen da, also auf den Planeten spielt dann halt auch ein Großteil der eigentlichen Geschichte. So.
Genau. Jo.
Jetzt haben wir hier schon ziemlich viel zusammengewürfelt. Wir haben Wilden Westen, wir haben nicht ganz klare Fronten zwischen den verschiedenen Parteien. Es gibt Gezanke, es spielt im Weltraum, aber dann doch irgendwie sehr steampunkig-westernmäßig. Für mich ist das jetzt zum Beispiel persönlich ein Teil gewesen, der den Reiz an der Serie ausmacht. Das war eben was sehr zusammengewürfeltes, auf eine frische Art. Und wie ist es für euch, Helena? Was macht für dich die Faszination an der Serie aus?
Es sind hauptsächlich die Charaktere, weil ich finde, dass die, obwohl sie grundverschieden sind, alle ziemlich glaubwürdig dargestellt werden und einfach perfekt zusammenspielen. Die werfen sich so die Gags zu und die sind aber nie aufgesetzt, sondern die ergeben sich immer aus der Situation, und es gibt ein paar richtig witzige Stellen, einfach weil die so miteinander interagieren. Das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt.
Ja, auch schon so am Anfang, als dann quasi die Prostituierte aufs Schiff kommen soll und alle so total erstaunt sind, weil sie mal den Captain angeschossen hat. Da ergibt sich auch schon so eine gewisse Komik zwischen den beiden, die sich dann so im Laufe der Serie auch so durchzieht.
Genau. Was ich auch sehr interessant fand, ist dieser Gedanke, der für Science Fiction sehr angemessen ist, wie ich finde, dass selbst wenn Technologie immer weiter fortschreitet, dass die Menschen grundsätzlich immer so bleiben, wie sie eben sind, dass sie sich gegenseitig in den Rücken fallen und um die Macht kämpfen. Also es ist keine Sozialutopie, wie zum Beispiel Star Trek, meinte ich, wo ja die Menschen unter sich eigentlich relativ friedlich leben und anscheinend ja auch mehr oder weniger das Geld abgeschafft haben und in ihrer quasi Utopie leben. Und da ist es eben, Technik schreitet fort, aber Menschen sind immer so anstrengend, wie sie sind.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen dieses Bild, wenn man keinen gemeinsamen Feind hat, dann kriegt man sich halt untereinander in die Haare. Und das hat man halt bei Star Trek zum Beispiel, da hat man ja quasi die anderen Völker, mit denen man jetzt irgendwie Krieg führen kann oder mit denen wir irgendwie Probleme haben kann, dann kann man sich in seinem eigenen Volk ja untereinander verstehen. Ich glaube, das ist immer, dass man sich dann untereinander in die Haare kriegt, wenn man keinen gemeinsamen Gegner hat.
Dann wäre es mal wieder Zeit. Ach nee, wir haben ja die islamischen Gegner. Oder wir brauchen Außerirdische für die Weltregierung, ich sehe schon.
Ja, irgendwie sowas. Also was ich von der Ästhetik ganz interessant fand, war halt auch diese Kombination. Also ich glaube, ich habe da irgendwann auch mal so Winchester-Knarren gesehen, die dann irgendwie so Laserpartikel, was auch immer, geschossen haben. Das ist schon eine interessante Kombination.
Wobei es gibt, glaube ich, gibt es überhaupt Laserwaffen? Ich glaube, die schießen tatsächlich mit Kugeln.
Oder die schießen auch mit Kugeln.
Die schießen mit Kugeln.
Das fand ich nämlich auch sehr. Die kommen aus dem Raumschiff und nehmen dann den Revolver und schießen dann.
Was ich tatsächlich auch interessant finde, die sind 500 Jahre in der Zukunft und die fahren immer noch, wenn sie dann mit dem Raumschiff gelandet sind, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Ja, aber nicht in den inneren Welten, oder?
Ja, aber in den äußeren Welten, da haben sie oft so ein Quad oder Pferde.
Genau.
Ja, aber ich meine, die Firefly, also zum Beispiel in dieser einen Folge, wo sie ziemlich schnell von dem Planeten starten müssen, wegen den Reavers?
Nee, das war tatsächlich die Pilotfolge.
Ja, da stoßen sie ja auch ordentlich Abgas aus, auch die Firefly selber. Also es ist jetzt keine so eine cleane Geschichte.
Das fand ich zum Beispiel jetzt daran auch ganz interessant, weil ich mag Science Fiction, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen dreckiger ist, finde ich, hat auch was. Also es wäre ähnliches Szenario oder eine low-techigere Science Fiction hat man ja auch bei der Neuauflage von Galactica, wo man jetzt zwar schon da, wo man schon sieht, okay, es gibt Raumschiffe und das ist schon ziemlich advanced, aber sage ich mal, trotzdem hat man viel noch dieses Maschinenraum-Flair und das sieht auch tatsächlich nach Maschinen aus und nicht nach wummenden Neonröhren wie
bei Star Trek. Ja, genau, schon auch so dieses bisschen dreckige, also was man aus Battlestar Galactica auch kennt, sind dann so diese Mining-Ships, bei denen es dann zwischendurch auch Aufstände gibt. Da geht es halt auch richtig dreckig zur Sache und die müssen halt auch arbeiten, damit der Rest der Flotte dann halt auch irgendwie Treibstoff hat. Und das ist tatsächlich auch interessant. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob jetzt irgendwie Science-Fiction so richtig clean ist oder ob es da irgendwie dreckig zur Sache geht.
Ja, Star Wars hat ja auch so ein bisschen den Anklang davon, auch von diesem dreckigen Science-Fiction. Und der Gegenpol wäre ja, wie schon gesagt, eben Star Trek. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch so 1000 Leute einfach auf der Enterprise, die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, das Plastik zu polieren, damit alles schön glitzert.
Ja, auch so selbst der Maschinenraum und der Engineering- und Waffenbereich, das ist halt alles immer so geschleckt. So.
Ja.
Bei Firefly halt nicht.
Ja, jetzt haben wir hier schon über die Charaktere gesprochen, um das generelle Setting, um was es geht, aber um die Firefly, also es ist ja wohl ein Raumschiff.
Die Serenity.
Ja, die Serenity. Ja.
Firefly Class,
ja. Genau. Ja, okay, es ist Firefly Class. Sie hat auch einen schönen leuchtenden Hintern.
Ja, also sieht ein bisschen aus wie so eine nennt man die denn?
Glühwürmchen.
Glühwürmchen, genau.
Das englische Wort für Glühwürmchen ist?
Ja, Firefly.
Ja.
Darum meine ich ja. Mir hat gerade die deutsche Übersetzung gefehlt.
Also es ist eigentlich ein ziemlich hässliches Schiff, würde ich sagen. Von außen zumindest. Und von innen hat das halt einen riesigen Cargo-Raum, wo man irgendwas transportieren kann. Und dann eher kleine Quartiere, einen kleinen Kochbereich.
Ja, irgendwie so eine winzige Brücke, genau. Wo sie dann gerade mal so zu zweit oder zu dritt drin stehen können.
Ja, und den Maschinenraum dann halt. Und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Dann gibt es noch zwei Shuttles, die dran sind. Und eins ist eben von der Companion, der Inara, gemietet. Und das war es eigentlich dann auch schon. Und es ist halt, wie schon gesagt, alles nicht so besonders sauber. Und was ich dann auch mal ganz spannend fand in einer Folge, da sieht man dann, wie Mel mal aufs Klo geht. Also man sieht dann, dass er in seinem Quartier auch so eine ausklappbare Toilette hat. Und sowas wird ja in Star Trek komplett ausgeblendet zum Beispiel. Ja.
Was ich da auch interessant fand, war, dass sie dann tatsächlich so ein winziges Raumschiff haben, aber künstliche Gravitation. Also, weil sonst würde diese Toilette überhaupt nicht funktionieren. Also, man kann sich jetzt so vorstellen, da ist einfach so eine Holzplanke und der zieht da halt einfach so ein Pissoir raus, klappt es wieder rein und zieht oben drüber dann ein Waschbecken raus, mit dem er sich dann die Hände waschen kann.
Das habe ich mich übrigens auch schon gefragt, weil es gibt ja eine Folge, wo sie tatsächlich ihren gesamten Treibstoff oder so verlieren und die Lebenserhaltungssysteme aufgeben, aber die Gravitation bleibt erhalten. Also, da ist vielleicht auch so ein kleiner Logikfehler.
Eingebaute Magnetschuhe. Genau. Alles ist Magnet.
Ja, da würde das
inklusive deines Urins.
Ja, deswegen essen die alle ganz viel Eisen.
Oh. Aber wo sie sich dann wieder dran gehalten haben, ist zum Beispiel, dass sämtliche Szenen, die im All spielen, dann, also wenn sie mal in Raumanzügen rausgehen, da hört man dann nicht irgendwelche Explosionen oder so, sondern es ist einfach dann still.
Ja, auch so ein bisschen wie bei 2001, da haben sie sich ja auch die Mühe gegeben, quasi, wenn man irgendwie im Weltraum unterwegs ist, da nichts hören zu lassen, weil da breitet sich einfach kein Schall aus. Also in Wirklichkeit.
Genau, man hört dann immer nur die Funkverbindungen und vielleicht mal so ein bisschen atmen, weil es halt auch über das Funk übertragen wird und das war's dann.
Ja, du hast schon erwähnt, die Serenity hat eine riesen Cargo Bay. Also nehme ich mal an, es ist eine Art Handelsschiff oder Transporter. Was machen die Leute eigentlich? Fliegen die da zum Spaß durch die Gegend oder?
Sie halten sich mit Schmuggeleien über Wasser oder mit kleinen Aufträgen.
Oder sie nehmen einfach Leute mit, wie jetzt zum Beispiel die Prostituierte oder den Priester, die nehmen die halt mit.
Für Miete sozusagen.
Gegen Geld quasi als Taxi.
Auch am Anfang den Doktor und seine Schwester.
Seine Kiste, was?
Den Doktor und seine Kiste, aus der später dann mal die Schwester erwacht. Ja.
Genau, das ist ja auch ganz interessant, dass es gar keine epische Storyline gibt, dass sie irgendwie ein besonderes Ziel verfolgen, sondern alle versuchen eigentlich mehr oder weniger mit den Anforderungen des Alltags in dieser Welt klarzukommen. Also alle sind mehr oder weniger desillusioniert und eigentlich nur damit beschäftigt zu überleben. Zum Beispiel der Kapitän, der hat eigentlich auch, er weiß ja, dass der Krieg verloren ist und dass der Krieg auch schon seit einigen Jahren vorbei ist, aber er weigert sich halt einfach zu sterben oder aufzugeben und irgendwo sich zurückzuziehen, sondern er macht halt weiter mit seinem Schiff und es geht eigentlich nur darum, wo bekommen wir genug Geld her, damit wir reparieren können, auftanken, weiterfliegen.
Ja, einfach so die Sache am Laufen halten, würde ich es mal nennen.
Ja, jetzt Story gibt's keinen wirklichen Plot. Allerdings wird während den Folgen ja so ein bisschen immer mehr bekannt, was denn so in der Vergangenheit lag. Also eigentlich,
ja, es ist immer so.
Der Plot ist sozusagen die Hintergrundgeschichte der Charaktere, die sich so langsam aber sicher ausrollt.
Genau.
Weil die kommen alle auf dieses Schiff und die kennen sich gegenseitig. Kennt sich ja nur die eigentliche Crew, also der Kapitän und der Pilot, Jane.
Der Wash. Und die Mechanikerin.
Die Zoe.
Genau, die kennen sich so einigermaßen. Und dann kommen eben der Doktor, seine Schwester und der Priester. Und dann versuchen die eben da zu überleben. Und in jeder Handlung passiert ja schon was. Es gibt ja immer eine Story of the Week sozusagen, so wie es bei House den Patienten of the Week gibt. Und im Hintergrund ist die übergreifende Geschichte ist mehr so langsam diese
das Mysteriöse.
Wie lange diese Ausbreitung der Hintergrundgeschichte der Charaktere.
So. Und halt auch das ganzen Verse, also wie die Verhältnisse sind, was die Alliance ist, das kriegt man immer so ein bisschen am Rande mit. Das wird jetzt nicht irgendwie so plakativ reingehämmert, sondern es ist immer so, man kriegt eben mit, die helfen denen nicht so gern und die müssen sich vor denen verstecken und so, aber nicht so ganz direkt.
Ja, das Ganze hat ja dann, wie gesagt, nur 13, sprich eigentlich 14 Folgen lang gehalten. Dann hat Fox den Stecker gezogen. Und dennoch gibt es eine riesige Fanbase und Leute mögen es entweder oder hassen es. Was ist deine Theorie dazu?
Nee, ich würde nicht unbedingt sagen, mögen oder hassen. Ich finde die Serie nicht schlecht. Ich habe die Serie gern geguckt und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich finde es bloß ein bisschen seltsam, dass sich da so viele Leute so extrem da reinsteigern. Also meine Theorie dazu ist so ein bisschen, dass das Absetzen der Serie quasi für ihren nachträglichen Erfolg, zu ihrem nachträglichen Erfolg beigetragen hat. Und zwar in erheblichem Maße.
Also, das kann ein bisschen sein, aber ich glaube, dass das auch viel damit zusammenhängt, dass in der Serie ein sehr stark familiäres Gefühl geschaffen wird.
Ja.
Und diese Serenity, die ist halt so das Zuhause von den Charakteren und so als Zuschauer fühlt man sich da dann nach ein paar Folgen auch ziemlich zu Hause und das dann wieder aufzugeben ist.
Wobei, also ich muss es halt tatsächlich sagen, also ich habe mich von anderen Serien, würde ich jetzt mal vielleicht Heroes ansprechen, viel mehr, von der ersten Staffel Heroes war ich um einiges mehr ergriffen und begeisterter dabei, als bei Firefly jetzt. Und ich glaube, ich habe mir später tatsächlich gewünscht, dass die Heroes endlich absetzen, was sie dann auch getan haben, weil die Geschichte einfach nirgends hingegangen ist. Aber die erste Staffel war tatsächlich, finde ich, besser aufgezogen als die einzige Staffel Firefly. Und da hätte ich jetzt, also ich glaube, wenn die Serie weitergeführt worden wäre, dann hätte die gar nicht so eine Fanbase angehäuft, wie sie das jetzt gerade, der Fall ist.
Ich glaube, ein paar mehr Folgen hätte es schon noch sein dürfen.
Ja. Also wie gesagt, ich fand die Serie tatsächlich auch gut und ich habe die gerne geguckt. Ich bin jetzt allerdings hier nicht so der Fanboy und ich finde tatsächlich, es gibt viele Serien, deren erste Staffel zumindest für mich persönlich wertvoller waren als Firefly.
So. Na, ich glaube einerseits hat die ganz stark von den Charakteren und von der Novität gelebt, dass da so viele Sachen zusammengeschmissen werden. Aber ich vermute mal, was da so gefehlt hat, um darüber hinaus die Leute zu begeistern, wäre ein größerer Spannungsbogen. Und den übergreifenden Plot, den muss man bei Firefly ja wirklich suchen.
Ja, also wobei ich glaube, dass der gekommen wäre. Also die haben ja schon so ein paar Andeutungen gemacht mit diesen Hands of Blue und dann diese ganze River-Geschichte, die dann ja im Film stark thematisiert wurde, ich glaube, das wäre in der Serie auch gekommen, wenn man dem eine Chance gegeben hätte und dann hätte es ja eine übergreifende Handlung gegeben.
Also der Story-Arc, der war die haben sehr viel Zeit, finde ich, damit verbracht, die Charaktere aufzubauen, was sie auch super geschafft haben. Aber dann kam der Spannungsbogen, den man halt so mitkriegt, wenn man das so gelegentlich schaut, der kam etwas kurz.
Ja, also es war halt auch immer so, dass man es tatsächlich auch gucken konnte, indem man nur einzelne Folgen sich in irgendeiner Reihenfolge angeguckt hat. Also soweit ich weiß, wurden die teilweise im Fernsehen auch in verkehrter Reihenfolge ausgestrahlt und es hat keiner gemerkt.
Wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich das gut finde. Diese Spannungsbögen, wo man keine Folge verpassen darf, so wie bei Lost oder so, wo man, wenn man nur zwei Folgen weglässt, dann blickt man überhaupt nicht mehr, worum es eigentlich geht.
Das ist tatsächlich was mich persönlich so an einer Serie fesselt, dass ich dann auch wissen will, wie es weitergeht. Und man überlegt sich dann auch, ja, was könnte jetzt passieren und so. Ich denke, das ist auch so eine Sache, die einem wahrscheinlich persönlich dann liegt oder auch nicht, aber ich habe da gerne so eine zusammenhängende Geschichte, die auch weitererzählt werden will.
Ja, also mich hat das irgendwie am Ende, wo es dann rum war und abgesetzt wurde, irgendwie stand ich dann so da und dachte so, so, jetzt haben die hier 5 Backstories angefangen, wo ich eigentlich dachte, also ich will jetzt wissen, was mit Summer Glaus Charakter River noch passiert, weil die war ja das absolute Mysterium.
Ja. Sie wird super aus, wenn man tötet.
Der Shepard Shepard, wo kam der her und was hat der für eine Vergangenheit?
Und was macht er eigentlich? Weil das ist eigentlich auch ein interessanter Charakter so. Reist einfach mit, weil er sich für Raumschiffe interessiert und ihm ist eigentlich relativ egal, wohin er reist. So.
Ja. Ja, und er ist ja, also es wird ja in der letzten ausgestrahlten, oh Gott, können wir spoilern? Es wird nur im Nebensatz erwähnt, das ist kein richtiger Spoiler. In der letzten Folge wird auf jeden Fall so im Nebensatz erwähnt, ja, das ist kein Shepard. Also so, das ist kein Priester.
Okay.
Und dann, und in dem Moment fragt man sich so, okay, was ist er dann? Und dann wird die Serie abgesetzt und ist vorbei. Also beziehungsweise, ich habe das erst letztes Jahr geschaut, also ich wusste ja, dass es keinen mehr gibt.
Selbst im Film kriegt man es dann nicht mehr mit.
Genau.
Da wird wenigstens die Summer Glow, also die River.
Die kann da nochmal richtig auf 11 drehen.
Ja, genau.
Da wird das ein bisschen aufgelöst, genau.
Gibt es Fast Erlegen und so?
Es gibt mehrere Comics, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar 3 Comics, die zwischen der Serie und dem Film spielen. Und soweit ich weiß, gibt es auch noch einen weiteren, der nach dem Film spielt. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, ob das schon ganz fertig ist, aber es ist auf jeden Fall was in der Mache auch noch. Also das lebt schon noch so ein bisschen weiter. Und bei den Fans hat auch die Hoffnung noch nie aufgehört, dass es doch noch irgendwann einen weiteren Film gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass Patrick Rothfuss, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, das ist ein amerikanischer Autor von The Name of the Wind, der Name des Windes, keine Ahnung, ob das jemand gelesen hat, aber der hat jetzt mit seinen 2 Büchern so unglaublich viel Geld gemacht und der hat gesagt, wenn er mit dem 2. Buch genauso viel Geld macht wie mit dem 1. oder so ähnlich, dann wird er die Rechte von Firefly kaufen und sie dem Nathan Fillion geben und dann läuft es wieder los. Also ob das irgendwie passiert, ist natürlich eine ganz andere Frage, aber es gibt wohl tatsächlich auch so Riesenprojekte von Fans, die Geld sammeln, damit man eben diese Rechte von Fox zurückkaufen kann und diese ganze Geschichte.
Ja, was ich ja tatsächlich echt interessant fände, wären so Produktionen, die im selben Universum spielen, aber eine andere Geschichte erzählen und vielleicht nur am Rande die Storyline von Firefly kreuzen. Das fände ich zum Beispiel auch mal interessant.
So ein bisschen wie bei Star Trek, dass man dann eine andere Serie im gleichen Universum macht. Ja,
zum Beispiel oder sowas wie bei Doctor Who und Torchwood oder Unit heißt die andere Serie, die da noch mit abgedreht wird. Nee. Oder gab es zu Unit
also auch eine Serie? Da gab es nichts. Es gab noch die Sarah Jane Chronicles.
Ja.
Aber das war eher.
Aber so wie Buffy und Angel oder so.
Genau.
Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, könnte funktionieren. Also das Universum ist ja wirklich sehr vielschichtig und es gibt unglaublich viele Planeten und es gibt richtige Atlasse und Karten und wo man das alles nachgucken kann, wo welcher Planet ist und was auf welchen Planeten für Kulturen sind und so weiter und so fort. Also da könnte man noch ordentlich was dazu erfinden.
Ja. Also ich finde, irgendwie scheint was an der Serie zu verfangen. Ich könnte jetzt das zwar nicht nennen, mir fällt leider keine vergleichbare Serie an dem man jetzt als Analyse nehmen könnte und dann bei anderen Sachen gucken. Ja, mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, der Nathan Fillion, der jetzt in Castle regelmäßig spielt, der zitiert auch ständig aus Firefly in der Serie.
Schaut jemand Castle?
Ja, ich.
Kannst du kurz abreißen, auf welche Art der da jetzt auf
diese Ach so, ja, okay. Castle. Castle ist eine Romantik-Krimi-Serie. Spielt sich ab zwischen einem Krimi-Autor namens
Richard Castle,
der halt sehr schweinemäßig erfolgreich ist mit seinen Romanen und der es deswegen zu Recherchezwecken schafft, sich an eine Mordkommissarin dran zu hängen. Und quasi in dieser Paarung gibt es halt in jeder Folge einen neuen Mord und ein paar Backstories. Eigentlich eine ganz putzige Serie. Die läuft auch noch, glaube ich, auch so halbwegs erfolgreich. Und die Zitate sind einmal so, dass er wirklich Szenen komplett oder Dialoge komplett zitiert werden. Und der Schauspieler bzw. die Figur in der Serie taucht in einer Halloween-Folge mit den Klamotten, also mit dem Originalkostüm von dem aus Firefly auf. Und wenn er dann gefragt wird, was er denn bitte da darstellen soll, meint er, ist auch klar, ich bin Space Cowboy.
Es gibt auch, ich glaube, in The Big Bang Theory, da ist auch ja, der eine ein Riesenfan von Firefly.
Genau.
Und ich glaube, in einigen anderen Serien, also realen Serien, werden immer mal wieder Anspielungen auf Firefly gemacht.
Ja. Also Summer Glau tritt ja zwischendurch auch in The Big Bang Theory mal als Gastrolle auf und spielt sich selbst. Ist auch sehr witzig. War allerdings dann zu der Zeit, zu der noch The Sarah Connor Chronicles gelaufen ist und hat sich dann eher darauf bezogen. Aber ja.
Ja, also die Serie hat wohl auf vielen, vielen Ebenen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also und der Cast treibt es ja wohl auch voran und vielleicht wird ja was kommen. Also ich denke mal auch so ein großes Ding, was Eindruck hinterlassen hat, war eben auch, wie schon angesprochen, das Gritty, das dreckige Feeling, die Stille, wenn man im Weltraum war, einfach der Stil von dem Ganzen. Also auch das, wie bei Battlestar mit der wackeligen Handheld-Kamera gedrehte, also es war einfach so, man war mittendrin. Was meint ihr?
Wobei ich glaube, das hat sich Battlestar Galactica eher bei Firefly abgeguckt. Ja. So. Aber ja, diese Shaky Cam, wo man dann so im Weltraum die Raumschiffe von außen sieht, der Effekt kam mir bekannt vor, ja.
Wobei ich es ehrlich gesagt bei Battlestar Galactica teilweise total nervig fand und bei Firefly hat es mich irgendwie nicht so gestört. Entweder haben die was anderes gemacht oder ich war einfach so begeistert von der Serie, dass ich sie mal gesehen habe.
Also ich bin ja ein großer BSG-Fan und ich muss sagen, also mit der wackeligen Kamera, da wird man manchmal schon seekrank. Mhm.
Shaky Cam ist manchmal stilbildendes Mittel, finde ich das manchmal ganz gut, aber man kann es auch übertreiben. Ich finde es zum Beispiel in diesen Transformers-Filmen, der Michael Bay ist ja auch so ein Fetischist von der Shaky Cam und es ist unerträglich, wenn er die epischen Action-Szenen hat mit den ultrateuren CGI-Robotern und es keine einzige Einstellung gibt, wo man was von diesen Viechern sieht, weil einfach nur shaky, 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 das ist unerträglich. Aber bei Firefly fand ich es tatsächlich... Hilft es für mehr Realismus?
Ich meine, das Problem ist jetzt natürlich auch, dass sie mit dem Film, wie schon angedeutet, so ein paar Storylines abrupt zum Ende gebracht haben. Und wenn man jetzt vielleicht noch einen Film planen würde und der danach spielen würde, dann würde massiv was fehlen. Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber da wird schon ein bisschen aufgeräumt. Und dann hätte man so ganz gerne am besten so einen Film zwischen der Serie und dem Film, so ungefähr, dass da vielleicht noch irgendwie was spielt, da wo es jetzt eben diese Comics gibt, weil der Film, der ist zwar als Film nicht schlecht, aber was sie halt probiert haben, ist damit noch neue Zuschauer zu cashen und das zum Beispiel bei mir damit auch geschafft, weil ich habe den Film zuerst gesehen, dann die Serie. Aber sie haben so die Beziehungen zwischen den Charakteren am Anfang vom Film so ein bisschen auf Null gesetzt. Also zumindest zwischen dem Captain und dem Doktor. Und das hat mich einfach massiv geärgert nachher, als ich dann, nachdem ich die Serie geguckt habe, den Film nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, nee, das geht so gar nicht. Und das war einfach, in dem Film war nicht die gleiche Atmosphäre wie in der Serie, fand ich.
Also wenn ich jetzt hingehen würde, ich schaue mir die Serie an, schaue mir danach den Film an, hole mir vielleicht noch die Comics, gibt es darüber hinaus noch irgendwas, wie jetzt die doch sehr breite Fanbase bedient wird. Also gibt es da irgendwelche nennenswerten Communities im Internet, von denen du das irgendwas weißt oder sonstiges Material?
Gibt es bestimmt Communities, allerdings muss ich es ehrlich zugeben, dass ich da mich nicht so für interessiere. Ich weiß, dass es so ein Wiki gibt für Firefly. Mhm. Und es gibt auch Seiten, die ganzen chinesischen Flüche, die in der Serie vorkommen, ins Englische übersetzen, dass man überhaupt mal weiß, was die da eigentlich sprechen, weil das wird nicht untertitelt. Und dann gibt es halt einen Atlas von dem Verse, wie schon gesagt. Ich habe auch zu Hause ein riesig großes Poster mit dem ganzen Verse, mit den Planeten und so. Und dann gibt es noch zum Film dann hauptsächlich halt so das übliche Zeugs, aber zur Serie gibt es da, glaube ich, dann nicht so viele Sachen.
Ich finde, was man machen kann, wenn man an sich auch die Schauspieler ganz sympathisch fand, die sind alle auf Twitter und die sind auch sehr interessant, also zum Beispiel der Nathan Fillion, der den Captain spielt, der ist auch irgendwie ein ziemlich cooler Typ und dem kann man mal auf Twitter folgen. Er twittert dann auch immer, wenn es irgendwas Relevantes gibt über Firefly noch. Manchmal passiert ja irgendwie doch noch was. Und ich finde den ganz cool, so. Weil er spielt ja noch immer noch hier, ich bin der Kapitän. Helft mir, meine Elektroautos zu kaufen oder irgendwie so. Ja.
Ja. Dann sind wir, glaube ich, im Groben.
Ah, vielleicht eine Sache noch, bevor ich jetzt jemanden abgeschreckt habe, den Film zu gucken. Der Film selber ist eigentlich großartig, wenn man nicht die Serie so gut kennt. Also ich finde ihn toll, ich finde die Storyline toll, ich finde die Spannung klasse, die Effekte sehen gut aus. Also ich fand ihn super eigentlich, nur halt, es ist nicht genau die gleiche Atmosphäre und das war das, was ich schade fand.
Ich fand ihn dann so als Abschluss, fand ich ihn eigentlich ganz gut, weil einmal, man hat mal gesehen, wie Firefly ausgesehen hätte, wenn sie wirklich richtig Budget gehabt hätten, wahrscheinlich. Und man kriegt zumindest einen kleinen Einblick, wie eben die weiteren Folgen weitergegangen werden. Also, weil am Anfang des Films sieht man ja schon, dass die Besatzung ist ein bisschen weniger, einige sind dann sesshaft geworden. Und man kann sozusagen nochmals sehen, wie es weitergegangen wäre und man hat auch so ein bisschen, man kann irgendwie damit abschließen und bleibt nicht so ganz so im leeren Raum hängen, wie am Ende von der letzten Folge.
Ja.
Ja.
Jetzt sehe ich hier gerade noch im Chat Conventions. Gibt's da was Explizites zu Firefly oder haben die einfach eine starke Präsenz auf den üblichen Conventions, wenn ich mich dafür interessiere und da auch mit Fans in Kontakt treten will, oder?
Muss ich passen. Ich war bis jetzt nur einmal auf der FedCon und da war das noch nicht so Thema.
Also auf der letzten FedCon waren ein paar Leute.
Okay.
Ying Zai. Entschuldigung, ich habe hier gerade die Tabelle mit den... Das war jetzt einfach nur brillant.
Ich glaube, ja. Das müssen wir auch in den Shownotes verlinken.
Genau. Schon drin.
Ist schon drin, ja. Hat noch irgendjemand an diesem Punkt?
Ja, wir könnten noch unsere Picks machen.
Die Picks? Ja.
Ansonsten auf der Serie, also wie bekommt man die? Kann man sich auf DVDs kaufen, auf Blu-ray kaufen?
Blu-ray war, glaube ich, jetzt neulich ein Angebot.
Ja, Blu-ray gibt's. Blu-ray sieht auch richtig gut aus, finde ich. Und es gibt da relativ viele Extras. Man kann mit dem Captain einmal durch das komplette Set laufen. Man kann entfallene Szenen sehen, man sieht alles Mögliche. Also ich war von den Extras eigentlich für so eine Serie echt happy.
Ja, sie hatten ja noch jede Menge über, als abgesetzt wurde.
Ja, genau. Wahrscheinlich auch so gelöschte Szenen und so. Ja.
Gut, ja. Okay. Und interessant, einmal im Monat in Seattle gibt es ein Firefly Live Action Roleplaying Game.
Geil.
Cool.
In Seattle, aber es ist ein bisschen weit weg.
Okay, machen wir mal Gruppenausflug.
Muss ich mal
vorbeischauen. Eben.
Ja, dann sind wir mit der Serie, glaube ich, soweit fertig. Picks. Or it didn't happen.
Haben wir noch was? Also,
oder?
Ja.
Jetzt fängt
ich habe einen ganz kurzen Pick. Einen netten Videoplayer für Mac OS X. Der ist Open Source, frei verfügbar. Spielt so ziemlich alles ab, was ich ihm bis jetzt zu fressen gegeben habe. Und er bedient sich eigentlich relativ gut und integriert sich auch nett in Mac OS X. Nennt sich MPlayer X und kann man aus dem Mac App Store runterladen. Kostenlos und Open Source und so. Ja. Marcel?
Ich muss mich noch kurz entscheiden. Ich habe zwei Sachen, die ich picken möchte.
Dann ja, sag dann zwei.
Okay,
also. Mach du zwei, dann mache ich keine.
Ja, auch gut. Ich habe einen Film, The Man from Earth. Ich will über den am liebsten gar nichts sagen, weil es ist so einer dieser Filme, wenn man den hauptsächlichen Plotpoint weiß, dann braucht man ihn sich nicht anzuschauen. Es ist ein sehr ruhiger Film, fast schon ein Kammerspiel, bei dem sich einfach Menschen in einer Hütte treffen und sprechen, und es ist unglaublich spannend und unglaublich gut. Man will, wenn man so ein bisschen gerne nachdenkt und kein Problem damit hat, einen Film zu gucken, bei dem niemand stirbt, oder doch, es stirbt jemand, aber es wird nicht gemordet oder so, dann sollte man den einfach unbesehen auf Amazon kaufen, ohne die Beschreibung zu lesen.
Ja, also weil es sagt. Man muss den tatsächlich gucken, ohne dass man irgendwie sich vorher spoilern lässt. Ich glaube, man sollte nicht so besonders fundamentalistisch christlich angehaucht sein, weil das könnte einen da ein bisschen beschränken.
Aber nur so ein bisschen.
Also ja, nur so ein bisschen.
Es ist, wenn man Philosoph ist, ist es wahrscheinlich langweilig, weil man das alles irgendwie schon mal gehört, aber wenn nicht, ist es ganz interessant.
Ja, also ich fand es vor allem interessant, mal einen Film zu sehen, der die ganze Zeit nur vor so einem Ofen in der Hütte spielt und einfach nur aus Dialogen besteht und trotzdem so unglaublich spannend ist. Also lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken.
Soll ich jetzt gleich weitermachen oder willst du es doch, Hades?
Okay. Nee, ich mach was anderes.
Okay, dann noch was zu lesen. Und zwar TVTropes, ist es .org oder .com? Ich glaube .org. Ist eine Webseite, die die sammelt Klischees aus Filmen, Serien und so weiter, aus den gesamten Erzeugnissen der Popkultur und versucht, die eben zu katalogisieren und gibt ihnen auch relativ lustige Namen, so The Wise Guy oder so. Oder irgendwie Epileptic Trees ist auch so ein wichtiges Wort. Das ist halt einfach, wenn es völlig absurd wird. Das sind einfach Epileptic Trees. Und das ist so eine dieser Seiten, die so Tab-Explosionen hervorrufen. Also man geht einfach auf eine Seite von einem Film, den man sehr gerne mag. Zum Beispiel, man geht jetzt auf die Seite von Firefly und dann scrollt man so ein bisschen runter und da ist dann aufgelistet, was alles für Tropes in dieser Serie vorkommen. Und dann klickt man einfach erstmal auf alle Tropes vorne so und dann hat man 20 Tabs und dann ist man für den Rest des Tages einfach beschäftigt.
Das ist so der Wiki-Effekt. Genau. Sehr gut fand ich auch Big Screwed Up Family.
Genau. Und es ist immer sehr, sehr treffend, und wenn man das eine Weile macht, dann kann man einfach keine Serien gucken, ohne im Hintergrund die ganze Zeit die Stimmen zu hören.
Hat es?
Ja, ich habe dann tatsächlich doch nichts.
Wie jetzt?
Nee, doch. Nee, habe ich jetzt was?
Ja, weiß ich nicht.
Dann Jana,
genau.
Genau. Mein Pick ist, ich möchte gerne eine sehr britische, sehr lustige Serie von 2000 promoten, namens Black Books. Ist zu beziehen auf DVD. Recht günstig, lief leider nie in Deutschland, meines Wissens. Ich bin über eine dieser Amazon, Ihnen könnte auch gefallen, Empfehlungen draufgekommen.
Es funktioniert tatsächlich.
Ja. Zur Story ist es eine jeweils abgeschlossene Folgenserie, die in einem Gebrauchtwaren Buchhandel spielt, der von einem misanthropischen Iren, der in der Regel betrunken ist, geführt wird, der Bücher zwar mag, aber Kunden eigentlich nicht so sehr, und nach seinem Kumpel, ein ehemaliger Hippie-Buchhalter, der quasi für das Menschliche im Laden sorgt und quasi anhand den beiden und noch ihrer Nachbarin, einer Verkäuferin für Inneneinrichtungsgegenstände, wo sie selber teilweise nicht genau weiß, wozu die gut sind, bei den dreien entspinnen sich so ein paar sehr abstruse, sehr nette Geschichten. Also ist eine sehr britischer Humor, aber wirklich auf den Boden schmeißt oder auf den Teppich rollen Qualitäten hat.
Aber ohne Hintergrundgelache dann?
Ich erinnere mich nicht an Hintergrundgelache. Ich gehe mal davon aus, es gibt keins. Also ist ja keine amerikanische Sitcom, von daher spricht es eigentlich dagegen. Black Books.
Jo. Ich habe noch einen Tipp, und zwar habe ich das gerade den dritten und finalen Band von der Stormlord Trilogie gekriegt und sofort durchgelesen, von Glenda Lark. Es ist eine Fantasy-Serie, also eine Trilogie. die in einem komplett anderen Land spielt, in dem es sehr, sehr wenig Wasser gibt und Wasser eigentlich so das Ein und Alles ist und es dann aber verschiedene Leute gibt, die wassersensitiv sind und dann auch Regenwolken aus dem Meer ziehen können und es regnen lassen können. Und da geht es ziemlich viel um Intrigen und hauptsächlich um einen, der eben aufwächst als oder geboren wird als Wasserloser, also hat kein Recht auf Wasser und dann aber sich rausstellt, dass er da sehr viele Kräfte hat. Und ich fand es einfach nur super und habe das, wie gesagt, den dritten Band jetzt auch ziemlich schnell durchgelesen, innerhalb von 24 Stunden, glaube ich. Genau.
Ja, picke ich jetzt noch was? Das ist eine gute Frage. Hast du noch was, Ingo?
Nichts? Du darfst hier nicht raus, bevor du nicht pickst.
Dann picke ich einfach mal was komplett anderes, was bis jetzt noch nicht da war.
Pick bitte jetzt nicht Pearl oder so.
Nein, ich picke nicht Pearl. Ich picke auch nicht ZSH. Ich picke ostasiatisches Kulturgut und zwar ein Anime. Und da picke ich jetzt einfach mal Eden of the East, der mir sehr gefallen hat.
Das ist mit Tentakel oder ohne?
Das ist ohne Tentakel tatsächlich. Es ist eher so ein Setting Romantik, Mystery und Psychologie. Und am Anfang sehr verworren und das kommt dann so vorne zu während der Serie raus, was da passiert ist und um was es überhaupt geht. Zum gewissen Grad zumindest. Und es fängt an mit einem riesen Terroranschlag eigentlich. Der Careless Monday. Und aus dem entspinnt sich dann so über ein bisschen so eine, ja, so ein Typ wacht auf, hat irgendwie Teilamnesie, hat ein Telefon in der Hand und dann ruft ihn da jemand an und sagt ihm, ja, du hast irgendwie so und so viele Dollar und sag mir, was ich machen soll, es wird geschehen. Und dann sagt er halt, mach mir XY und so weiter und es passiert. Und der Hintergedanke ist halt, das Geld, was man da hat, einzusetzen, um innerhalb von einem bestimmten Timeframe die Welt zu verbessern. Und wenn es halt nicht funktioniert, geht man drauf. Also das Setting ist sehr interessant, die Serie hat mir gefallen, der Opening-Theme ist episch, sehr zu empfehlen.
Okay, dann picke ich nochmal was ganz, ganz Generisches, nämlich Conventions. Ich war nämlich letztens auf der FedCon 10 und da war auch Sean Maher. Heißt der so? Echt? Mayer. Sean Mayer. Genau, man sollte den Namen englisch aussprechen. Maher klingt aber auch ganz lustig. Sean Mayer ist auf die Bühne gekommen, hat sein Handy rausgenommen, hat erstmal ein paar Fotos gemacht und sie dann gleich getwittert. Dem Motto, ha, ich bin hier auf der FedCon-Bühne, da ist das Publikum. Saugeil. Also die Serenity-Charaktere tauchen halt auch in anderen Serien immer wieder auf. Also den Sean und ein paar andere haben wir letztens auch in Warehouse 13 gesehen, wo auch wieder mal so einige zusammengespielt haben, immer ganz lustig. Ich habe auf der FedCon auch gesehen, es gibt selbst das Geld aus Firefly kann man kaufen und damit rumspielen. Oh. Also nur nochmal, um zu zeigen, die Serie ist irgendwie, oder die Fans um die Serie rum sind irgendwie ziemlich verrückt. Man kann allen möglichen Merchandise aus diesem Universum besorgen und ja, wer so ein echter Fan ist oder wer sich da mal näher reingeben will, geht mal auf irgendwelche von den Conventions, die jetzt auch, also die größte in Deutschland, die noch übrig geblieben ist, zu dem Thema wäre halt die FedCon. Jo. Okay, das war's mit der zweiten Ausgabe des Serienpodcasts, dem Retina-Cast, quasi Staffel 1, Episode 2. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Staffel 2 geben wird. Da müssen wir noch drüber diskutieren, ob wir das jahreweise irgendwie machen. Oder
wir setzen uns ab und dann haben wir auf DVD Erfolg und da machen wir einen Kinofilm.
Einen Kinofilm, ja. Genau.
Genau, und dann gibt es einen Re-Release und das wird dann Staffel 2.
Ah, und zwischen dem Kinofilm und der Serie platzieren wir die zweite.
Da müssen wir uns irgendwas ausdenken. Aber ja, wir werden uns dann noch ein Schema ausdenken, wie wir die Staffeln anordnen und Ich denke, da fällt uns was ein.
Wir werden alle 3 Wochen einen neuen Podcast zur Verfügung stellen. Also wer den Rhythmus jetzt noch nicht rausgekriegt hat, dem sei das nochmal gesagt. Wenn wir ganz großes Feedback haben, überlegen wir uns auch, ob wir es irgendwie 2-wöchentlich schaffen.
Ja.
Aber jetzt haben wir es erstmal 3-wöchentlich angelegt. Also so alle 3 Wochen könnt ihr mal entweder in eurem Podcast-Feed Abonnierungsdings mal klicken oder auf die Webseite gehen.
Also auch wenn wir heute 2 Folgen produziert haben.
Psst, sag doch, verrat doch nicht alles.
Jetzt wissen sie es.
Ja, das Behind the Scenes ist Bonus-Content.
Genau, alles Bonus-Content. Ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir überlegen jetzt mal, wir haben ein paar Ideen, was es so in der 3. Folge geben könnte. Wir sind uns noch nicht einig. Aber freut euch auf das nächste Mal. Wir freuen uns auch. Und,
wir freuen uns auf Feedback. Und das ist noch ein recht junges Format. Und deshalb gucken wir mal, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass es vielen Leuten gefällt. Und deshalb sind wir auch froh, wenn uns Leute irgendwie Kritik in positiver oder negativer Form bringen und
Hauptsache konstruktiv
und wir freuen uns auf Feedback und auf Flatterspenden und auf was auch immer auch auf die nächste Sendung
Podcast for Food. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.